ganz klar verstehen müssen, dass wenn wir über die Avantgarde und über Modernismus heute sprechen, wir sprechen in der Sprache von Clement Greenberg. Ja? Wir sprechen nicht in der Sprache der Avantgarde oder der Moderne selbst. Ja? Es ist so, dass die Italiener, wie gesagt, haben gesprochen vom Futurismus. Die Russen haben sich auch Futuristen genannt oder Kubofuturisten. Man hat gesprochen über die kubistische Malerei, die kubistische Kunst. Da gab es ja Richtungen wie eben halt der Style oder Bauhaus. Man hat ab und zu dieses Wort Avantgarde auch benutzt. Eher Journalisten haben es benutzt als die Künstler. Die Künstler haben es nicht benutzt. Auch Kunsthistoriker nicht. Ja? Das heißt, die Verwendung des Wortes Avantgarde, so wie sie sich etabliert hat, im Sprachgebrauch der heutigen Zeit, ja, diese Verwendung startet mit Clement Greenberg. Das heißt, wir müssen ganz klar sehen, dass wir ihm sozusagen den Begriff Vokabular verdanken, indem wir heute diese Sachen abhandeln. Das Gleiche gilt auch für verkehrte und problematische Wort modern oder Modernismus. Das Wort Moderne kam in die deutsche Sprache von Adorno. Und Adorno hat dieses Wort aufgeschnappt bei Clement Greenberg wieder. Ja. Das heißt, er hat diesen Begriff der Moderne, wie dieser Begriff heute benutzt wird, von der Diskussion in den Partisan Review und vor allem von McDonald, der diese Partisan Review in 20er, 30er Jahre herausgegeben hat. Das war eine trotzkistische Zeitschrift. Nicht wahr? Und von der trotzkistischen Gruppierung in New York herausgegeben. Und war eigentlich auch Clement Greenberg publizierte und seine Theorie des Modernismus, der Modernism formuliert. Nun, wenn man in Deutschland spricht dann über die Moderne, dann ist es sehr problematisch. Weil es ist nicht klar im Grunde, was damit gemeint ist. Als zweideutiger Begriff, ist es gemeint eine Epoche der Neuzeit, oder eine Epoche, in der die moderne Kunst entstanden ist und die durch die moderne Kunst repräsentiert wird. Nun muss man sagen, dass in dieser Zeit wurde auch vieles anderes gemacht, ja? Auch andere Kunst, die wir nicht als moderne Kunst bezeichnen werden. Zum Beispiel auch, man muss ja auch sagen, dass diese Kunst der Moderne ist ein Gegenbegriff zu zum Beispiel Nazikunst, ja? So wie man sagt, im Dritten Reich wurde die Kunst der Moderne, die moderne Kunst verfolgt. Alles ist irgendwie unklar. Ja? Erstens gehört Nationalsozialismus auch in die Moderne, also die gleiche Epoche. Und so irgendwie ist es nicht klar, was damit gemeint ist. Ist damit gemeint, dass der Nationalsozialismus nicht Teil der Moderne ist? Dann ist es irgendwie historisch gesehen komisch. Ja. Auf der anderen Seite, der Terminus Modernismus ja, wird in Deutschland ein bisschen anders. Gebräuchlich eher in der Religionswissenschaft werden bestimmte Trends ja nicht wahr, in der Theologie als modernistisch bezeichnet. Und dieser Terminus Modernismus hat sich nicht eingebürgert. Oder weniger als die moderne Kunst, weil das ist ein bisschen alles verwirrend. Deswegen ist es besser, über Modernismus zu sprechen, ja, um es klarer zu machen. Es handelt sich, wenn man über die moderne Kunst spricht oder Modernismus spricht, um eine ganz klare Sache, ja, die klar abgegrenzt ist, um ein Phänomen, das unzweideutig definiert wird und solche Unklarheiten nicht zulässt. Also ich versuche dann eben dieses Vokabular ein bisschen verständlicher zu machen für diejenigen, die Texte nicht kennen. Wer hat eigentlich Clement Greenberg gelesen? Auch wiederum eher Minderheit, ja? Na gut, dann mache ich das ein bisschen ausführlicher. Okay, und werde einiges vorlesen. Und zwar, ich möchte beginnen mit Avantgarde und Kitsch. Ein Text von Clement Greenberg aus dem Jahre 1939, erschienen eben in Partisan Review. Interessanter, er war so ein streitbarer Autor. Der Text wurde mehrmals abgelehnt. Es ist eine interessante Geschichte, wurde mehrmals abgelehnt von Partisan Review als nicht ideologisch auf der Linie genug. Und es gab große Diskussionen in der Redaktion. Auch die Geschichte der Publikation ist interessant. Es gibt inzwischen Bücher oder Arbeiten, die das alles dokumentieren. Und da wird zum ersten Mal der Begriff Avantgarde, der Begriff Medium im modernen Sinne definiert und auch Massenkultur und Kitsch, was da Adorno dann als Kulturindustrie ins Deutsche zurückübersetzt hat. Und da beginnt, ich werde den Text ein bisschen nicht so ganz getreu folgen, weil ich noch dazu immer wieder einiges zu sagen habe. Aber Sie sollen das wahrscheinlich doch letztendlich lesen. Es gibt so ein Fundusbuch, das habe ich in der Hand, von 1997, Verlag der Kunst. Heißt die Essenz der Moderne, eben typisch, ja. Niemand versteht, was Essenz ist. Moderne ist sowieso nicht Modernismus, sondern eine Epoche. Ist es eine Essenz, eine Epoche? Das ist auch nicht klar, was das ist. Aber wenn man diese ganze Geschichte vergisst und den Titel nicht zur Kenntnis nimmt, einfach übersieht, dann ist es ein sehr gutes Buch. Auswahl ist eigentlich gut. Und es gibt diese, dummerweise nur ein Teil des Bildes, nicht wahr, diese sehen können. Das ist der berühmte Bild von Marc Tansy. Die Kapitulation der französischen Schule, von der New Yorker Schule. Das sind Clement Greenberg, empfängt Kapitulationserklärung von Picasso. Picasso ist nicht zu sehen, ja, das hier. Picasso, Matisse, alle sind in französischen Uniformen und Clement Greenberg und Pollock und alle anderen sind von der amerikanischen Armee. Und da steht so ein Tisch, wo eben Picasso seine Kapitulation unterschreibt. Ja, und Clement Greenberg nimmt das zur Kenntnis. Also der Text beginnt eben mit der Feststellung, die dann von Greenberg oft wiederholt wird. Die Feststellung, dass die westliche Kunsttradition am Ende ist und nicht mehr gut funktioniert. Und er sagt, dass es so immer so, so ist, ja, dass eine Kunst sich gewissermaßen entwickelt und eine gewisse Blütezeit erreicht und dann beginnt so ein gewisser Untergang. Ja? Das ist bei allen Epochen, bei allen Kulturen der Fall. Der Untergang besteht einfach darin, dass die Bilder sind schlicht und einfach nicht so gut. Ja? Das heißt, die heutigen Künstler malen nicht so gut wie Vermeer, ja? Nicht so gut wie Leonardo da Vinci, nicht so gut wie Rembrandt. Also nicht so gut wie wirklich gute Künstler der europäischen Tradition. Ja? Das kann man bei allen, ja, nicht wahr, Kulturen feststellen, da sagt er auch später, bei chinesischen Kulturen, ja, da gibt es ja gewisse Perioden, die sind gut, ja, und dann alle anderen sind nicht so gut. Ja. Oder man geht, es ist eine ziemlich vollständige, wenn man in Mexiko ist, da, man macht das, das macht einen sehr großen Eindruck, man geht durch die sehr systematisch chronologisch aufgebaute Ausstellung und also reiche Ausstellung, ja, also sehr repräsentative. Und zunächst einmal beginnt es mit kruden, aber interessanten Arbeiten, dann sie sind extrem kompliziert und perfekt gemacht. Und dann kommt die Zeit und sie werden einfach schlecht. Ja, und sie werden schlechter und schlechter und schlechter. Und irgendwann verschwinden sie. Ja, und das ist bei jeder Kultur der Fall. Und dann sagt Greenberg, dass alle Kulturen bis dahin haben darauf reagiert in der Form des Alexandrinismus, wie er sagt. Das heißt, die Künstler haben begonnen, schon etablierte Vorbilder zu benutzen oder zu kombinieren oder zu variieren oder sozusagen als Dekor zu verwenden, als eine Art Design zu verwenden. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter in der Technik und man kommt nicht weiter in der Fähigkeit, einfach bessere Dinge zu machen, man beginnt sozusagen, sich damit zu arrangieren und benutzt das schon etablierte Vokabular der Kunstformen, ohne einfach weitere Versuche zu unternehmen, neue Formen zu entwickeln. Und er sagt, das war immer so, das war auch in China so, und römische Skulpturen waren so, Beaux-Arts-Malerei im 19. Jahrhundert war so, neorepublikanische Architektur in Frankreich, aber auch viele andere Phänomene waren genauso. Also wir müssen einfach davon ausgehen, dass für einen erfahrenen, und das ist sehr wichtig, ja, für ihn, einen erfahrenen, gebildeten Betrachter, der viel gesehen hat, viel gereist ist und gute Werke der Vergangenheit gut kennt, also unmittelbar mit ihnen konfrontiert war, nicht in der Abbildung oder durch die Illustration und so weiter, sondern direkt sie betrachtet hat und direkte Erfahrung gesammelt, sehen die Werke unserer Gegenwart nicht gut aus. Ja? Also, und die Künstler, wie er sagt, wissen das. Auch wenn sie das nicht zugeben, sie wissen, dass sie nicht so gut sind. Also sie reagieren mit dieser Kombinatorik mit der Alexandrinismus. Allerdings hat die westliche Kultur eine interessante Wendung genommen, um auf diese Krise und die Unmöglichkeit, gute Bilder zu schaffen, zu reagieren. Und das ist die Avantgarde. Also die Avantgarde ist zunächst einmal ein Ergebnis, ein Effekt eines Unvermögens des Künstlers, gute Bilder zu malen. Und seine Entscheidung, statt gute Bilder zu malen, weil er nicht fähig ist, das zu tun, alte Bilder nachzuahmen. Das heißt, die Avantgarde ist auch eine Form des Alexandrianismus. Er definiert dann später die Avantgarde als Nachahmung der Nachahmung. Ja, das heißt, wenn die klassische Kunst die Natur nachgeahmt hat, irgendwann steht der Künstler fest, er kann die Natur nicht so gut nachahmen, wie er früher andere Künstler die Natur nachgeahmt hat. Er malt die Natur einfach nicht so gut. Stattdessen beginnt er, die Bilder nachzuahmen aus der Tradition. Das ist der Alexandrianismus. Ja? Und das tun die Künstler auch weiter. Ja, auch in unserer Zeit, auch im 19. und 20. Jahrhundert, benutzt man Vorbilder und ahmt die alte Kunst nach. Ja, das ist sozusagen diese klassische alexandrianische Wende, findet sowieso statt. Aber es gibt eine spezifische und allein für den Westen gültige, also von allen anderen Kulturen sich absetzende Art und Weise der Nachahmung. Es ist immer noch Nachahmung, aber eine andere Weise der Nachahmung. Also es ist eine kritische oder selbstkritische Nachahmung, wo der Künstler nicht nur Nachahmung praktiziert, sondern sich selbst auch dafür kritisiert. Und in einem anderen Text, der auch ein sehr guter Text ist, den ich sozusagen Ihnen empfehlen möchte, aus dem Text Modernist Painting, also modernistische Malerei, aus dem Jahre 1960, schreibt Greenberg, dass der erste Mensch ja, der diese Art Kritik erfunden hat, war Immanuel Kant. Ja. Und zwar durch die Kritik der reinen Vernunft. Er hat nämlich angefangen, die Vernunft mit den Mitteln der Vernunft zu kritisieren. Das heißt, er hat angefangen, statt die Vernunft zu gebrauchen, den Gebrauch der Vernunft analytisch als solche zu untersuchen und kritisch zu betrachten und sich zu fragen, welche Methoden, logische Methoden und sonstige Methoden gebraucht die Vernunft, um zu Schlüssen zu kommen, zu denen sie kommt. Er sagt, dass die Avantgarde ist nichts anderes als eine Nachahmung des kantianischen Kritizismus in der Kunstform. Das heißt, die Avantgarde besteht darin, dass man beginnt, die Malerei selbst in einer kritischen Form nachzuahmen, nämlich in einer Form der Analyse der einzelnen Verfahren und Formen, in denen diese Malerei sich in der Tradition präsentiert hat. Ja? Man schaut das Bild an, so wie dieses Bild immer schon vorhanden ist, zum Beispiel ein Bild von Velázquez oder von Rembrandt oder was auch immer, und beginnt dieses Bild nachzuahmen, aber beginnt dieses Bild nachzuahmen, indem man dieses Bild beginnt gleichzeitig zu analysieren und auseinanderzunehmen. Man stellt sich getrennt die Frage, welche Farbe wurde benutzt und in welcher Reihenfolge. Ja? Dann bekommen wir Kandinsky-Effekt. Ja, im Grunde. Völlig abgesehen von der Frage nach der Komposition oder Form oder was auch immer. Oder man interessiert sich für die Konstruktion des Raumes als solch. Dann bekommt man eine geometrische Struktur. Oder man interessiert sich für das Verhältnis der einzelnen Gegenstände zueinander. Dann bekommt man kubistische Malerei und so weiter. Das heißt, man beginnt nicht das ganze Bild zu appropriieren, zu benutzen und nachzuahmen, sondern man sozusagen analytisch trennt einzelne Verfahren, einzelne Formen, einzelne Strukturen des Bildes und ahmt jede Struktur und jedes Verfahren getrennt nach. Ja? Dann entsteht das modernistische Bild oder das Avantgarde-Bild als Effekt einer solchen selbstkritischen Analyse. Das heißt, man entdeckt, ja, man entdeckt das Medium der Malerei. Man entdeckt das Medium der Malerei insofern, dass man entdeckt, wie die Malerei in ihrer Materialität, in ihrer Faktizität tatsächlich gemacht ist. Also wenn man zum Beispiel ein Bild sieht, auf dem ein Pferd dargestellt ist, dann stellt man sich nicht die Frage, ob dieser Anbild des Pferdes diesem Pferd richtig darstellt oder nicht. Man sozusagen, man macht keine, wie er sagt, traditionelle kritische Reflexion des Bildes, indem man das Bild mit dem vergleicht, was abgebildet ist. Und zwar, man macht es nicht, weil man denkt, es ist schon richtig gemacht. Erstens, es ist schon richtig gemacht, besser ein Pferd abzubilden, als bestimmte Pferdemaler des 19., 18., 19. Jahrhundert, etwa in Frankreich oder in England, kann man sowieso nicht. Also man will sie auch nicht dafür kritisieren, dass sie es schlecht gemacht haben. Man weiß aber auch, dass die Fotografie sich weitgehend entwickelt hat und einen solchen Grad an Genauigkeit, Präzision erreicht hat, dass man diese Pferde auch mit den fotografischen Mitteln gut abbilden kann. Also das ist nicht mehr das Problem. Das Problem ist, die Beschaffenheit, die materielle, faktische Beschaffenheit des Bildes selbst, unabhängig davon, was dieses Bild darstellt oder in welchem Verhältnis dieses Bild zur Außenwirklichkeit steht. Man isoliert dieses Bild und sieht dieses Bild alleine in Kombination aus bestimmten Materialien, wie Leinwand, Farbe und so. Und beginnt sich allein damit zu beschäftigen, unter dem völligen Ausschluss anderer Überlegungen. Diese Nachahmung der Nachahmung bedeutet, dass man sozusagen das Bild der Tradition zum Abbild für das eigene Bild macht. In diesem Sinne ist man nach wie vor exadrinisch, aber wie gesagt, man macht das auf eine systematische und kritische Weise. In diesem Sinne sagt Greenberg, dass die Avantgarde, was die Avantgarde nicht ist. Ja, das ist wichtig zu sehen. Avantgarde ist kein Bruch mit der Vergangenheit, ganz im Gegenteil. Die Avantgarde ist Fortführung der Vergangenheit, und zwar eine Fortführung der Vergangenheit, die stattfindet in einer sehr systematischen Weise. Er sagt, das Prinzip der Kunst ist allein die Kontinuität. Wo die Kontinuität und Tradition abgebrochen sind, verschwindet die Kunst. Die Avantgarde ist ein Mittel, die Kunst auf eine systematische Weise fortzuschreiben, und zwar auf eine sehr konservative, sehr traditionelle Weise, indem man das Fundus der schon existierenden Kunst zum Ausgangspunkt macht und dann analytisch wiedergibt und weiterentwickelt. Er sagt, kein Maler war hier so konservativ wie Mondrian und so weiter. Und so die Konventionen der Malerei gefolgt, wie eben die führenden Künstler des Modernismus. Also Schlagworte und fundamentale Charakteristik jeder Avantgarde ist Traditionsbewusstsein, Alexandrinismus, Nachahmung der Nachahmung, Fortführung der Tradition, Aufrechterhaltung des traditionellen Geschmacks und Aufrechterhaltung der traditionellen Kriterien der Kunst. Diese kann aber nur derjenige schätzen, der zu kleiner privilegierten Minderheit gehört. Das heißt, Avantgarde ist nur für jemanden zugänglich und verständlich, der eine große Erfahrung hat mit der Kunst, vermögend ist, hat viel Freizeit und seine Zeit widmet ständige Auseinandersetzung mit der Klassik. Erst dann, wenn, und zwar im Original. Nur wenn man das tut, ist man überhaupt fähig, richtig einzuschätzen, ob diese Nachahmung der Nachahmung richtig stattfindet oder nicht und welche Künstler der Avantgarde wirklich gut ist in diesem traditionellen Sinne und welche nicht so gut. Es ist also ganz klar, dass sagt Greenberg, in unserer Zeit eine solche Minderheit praktisch eine verschwindende Minderheit ist. Im Grunde ist es so, dass wir nur eine kleine Anzahl von Menschen haben, die fähig sind, so eine systematische Auseinandersetzung mit der klassischen Kunst zu praktizieren. Und das heißt, nur ein verschwindender Teil der Menschen, die fähig sind zu erkennen, was das Medium der Kunst ist. Wir sind in einer Schule, Medienschule, ja, und Medien assoziiert man sehr oft mit Massenmedien, ja, und mit Fernsehen und so weiter. Das ist nicht der Ursprung des Begriffs Medium. Ursprung des Begriffs Medium liegt woanders, nämlich in der modernistischen Dichtung. Dieser Begriff von Medium, Analyse des Mediums, hat Greenberg genommen bei Eliot. Und bei Malami. Also das ist eine direkte Verbindung zwischen Malami und Thomas Stearns Eliot und Greenberg. Die ganze Analyse und die ganze Selbstreflexion, die Idee der Selbstreflexion, kommt auch nicht ursprünglich aus der Kunst, sondern aus der Dichtung. Und eigentlich Greenberg selbst war ursprünglich ein Literaturwissenschaftler, nicht ein Kunstwissenschaftler. Und alle seine ersten Texte sind nicht der Kunst gewidmet, sondern der Dichtung und speziell der modernistischen Dichtung. Er hat ziemlich viel geschrieben über Thomas Stearns Eliot, über Ezra Pound, besonders viel über französische Dichtung und besonders viel über Paul Valéry. Er hat auch Paul Valéry übersetzt in Serbisch. Und wenn Paul Valéry zum Beispiel sagt, dass das Gedicht eine Maschine ist, um bestimmte Effekte im Unbewussten des Zuschauers zu produzieren, dann ist es genau das, was Greenberg, wir werden dann sehen bei Kandinsky, dass die Formulierung kommt auch bei Kandinsky vor, dass er das Ausgangspunkt nimmt für die Analyse der klassischen Kunst. Zunächst einmal, aber auch der Moderne. Das heißt, der nächste Schritt der Analyse besteht darin, dass man sagt, wie ich schon gesagt habe, das Kunstwerk soll nicht verstanden werden als Abbildung von irgendetwas außerhalb sich selbst. Das bezieht sich allerdings nicht allein auf die objektive Welt, also nicht allein auf die Pferde, Tische oder Landschaften, sondern es bezieht sich auch und vor allem auf die Subjektivität des Künstlers. Damit ist der Expressionismus nicht Teil der Moderne, grundsätzlich. Und ich teile auch diese Meinung, dass der Expressionismus, Surrealismus, Dadaismus und so weiter gehören nicht in die Moderne. Sie gehören nicht zum Modernismus. Weil sie die Leinwand verstehen, das Bild verstehen, als ein Raum, auf dem ihre persönlichen Träume, Visionen, innere Zustände, psychologische Zustände, Imagination abgebildet sind. Ja, es handelt sich um die Abbildung. Und es ist egal, ob ich ein Pferd abbilde, wie ein klassischer Maler des 18. und 19. Jahrhunderts, oder wie Salvador Dalí oder Max Ernst, meine Visionen und Träume anbieten. Ja, ich bilde etwas ab, was außerhalb des Bildes ist. Ist das so, dann bedeutet das, dass wir in diesem Falle nicht mit modernistischen Bildern zu tun haben. Wir können sagen, es ist ein Teil der Moderne, aber es ist nicht modernistisch. Modernistisch ist nur das, was reduziert ist für Avantgarde und Modernismus. Ja. Ist nur das, was reduziert ist, auf den materiellen Bestandteil, autonomen materiellen, physikalischen Bestandteil des Bildes selbst. Wenn das Bild selbst nicht als Ding an sich sozusagen gesehen wird, als etwas, was an sich so existiert in der Welt wie jeder andere Gegenstand, dann haben wir nichts zu tun mit modernistischer Malerei. Der Modernismus beginnt damit, dass ich dem Bild radikal jeden Bezug zur Außenwelt absprechen, außer dass ich sage, dass das Bild ist ein Gegenstand in der Welt, genauso wie jeder Gegenstand auch. Wenn ich sage, es gibt keinen Unterschied zwischen Bild, Tisch, Pferd und allem anderen, ich stelle mir nicht die Frage, was drückt dieser Tisch aus? Was hat doch der Tischler gedacht, als er diesen Tisch gemacht hat. Es ist eine nicht interessante Frage, eigentlich viel tiefgehende Frage, als die Frage, was hat Salvador Dalí gedacht, als er das gemacht hat. Es ist eine interessantere Frage. Aber ich stelle diese Frage momentan nicht. Ich stelle vielmehr die Frage, was sind die physikalischen, geometrischen, farbliche und sonstige Bedingungen der Wahrnehmung dieses Tisches, als eines in der Natur, im Raum existierenden Gegenstand. So muss man auch das Bild sehen. Ja? Man fragt sich oft, was verbirgt sich hinter dem Bild? Hinter dem Bild verbirgt sich die Wand. Ja? Das ist die modernistische Antwort. Ja? Bild ist eine Sache, ein Gegenstand und sonst rein gar nichts. Wenn ich das nicht sehe, habe ich kantianische Umkehrung. Ja, kantianische Umkehrung in meinem Kopf nicht vollzogen. Und wenn ich kantianische Umkehrung in meinem Kopf nicht vollzogen habe, verstehe ich nicht, was der Modernismus ist. Ja. Dann ist die Kunst der Moderne, also die ganze Verwirrung. Und sonst gar nicht. Ich muss sehr, sehr systematisch mit Greenberg den Modernismus denken, als eine systematische Auseinandersetzung mit dem Bild als einem Ding, autonomen Ding, gleichgesetzt mit einem anderen Ding. Dann ist sozusagen die richtige Wende vollzogen. Das bedeutet aber, dass derjenige, der modernistische Kunst macht und modernistische Kunst wahrnimmt, der muss ein Spezialist sein. Ja, das ist ganz klar. Weil ich kann zum Beispiel mich fragen, als Nicht-Spezialist, was ist die allgemeine Bedeutung eines Tisches? Ja? Aber ich bin kein Tischler. Und ich kann zum Beispiel nicht sagen, ist dieser Tisch gut gemacht oder schlecht? Ja? Das kann nur Tischler sagen. Ja? Und so kann nur ein Künstler sagen, oder jemand, der als Kritiker, als Betrachter eine gute Erfahrung hat, mit den Tischen und, mit der, und dann auch mit den Bildern, wie sie tatsächlich gemacht sind. Ja, man soll dieses Technische haben. Und deswegen sagt ja auch Greenberg, Modernism ist keine Sache der Theorie, Theorie spielt überhaupt gar keine Rolle, ist keine Sache der Ideologie, spielt auch keine Rolle, es ist eine rein technische Angelegenheit. Wir haben einen Gegenstand, dieser Gegenstand macht einen Eindruck, ästhetischen Eindruck auf den Betrachter und man fragt sich, wie dieser Gegenstand zustande gekommen ist, auf technische Weise, ja, wie es gemacht ist, damit er diesen und nicht jenen Eindruck macht. Dieser Begriff des Mediums, das heißt, das Medium als rein technische, dingliche, materielle Dimension der Kunst. Das ist auch eigentlich der Begriff des Mediums von Marshall McLuhan, was man relativ schnell vergisst. Ja? Und wenn man schaut, was Marshall McLuhan generell so im Leben gemacht hat, man steht mit Interesse fest, er hat über Ezra Pound geschrieben, er hat über Thomas Trans Eliot geschrieben, bei ihm studiert, ja, 2 Jahre. Und er hat viel geschrieben über Mallarmé und Paul Valéry. Ohne, dass er interessanterweise, er hat relativ spät Greenberg gelesen. Ja, sehr spät. Und er hat auch Greenberg gehasst und er hat Partisan Review auch gehasst, weil er extrem antisemitisch war und römisch-katholisch gleichzeitig. Er hat, was man vergisst oft, nie einen Lehrstuhl bekommen können, wegen seiner extremen politischen Überzeugungen. Er wurde immer nur auf Lehrstühlen gesessen, die von Episkopat privat bezahlt worden waren. Ja, zunächst einmal in Südstaaten von Amerika und dann in Kanada, ja. Auch von der katholischen Kirche. Man kann kaum jemanden vorstellen, der weiter entfernt wäre von Partisan Review. Er hat auch gegen Partisan Review zum Beispiel geschrieben, aber er hat absolut den gleichen Background wie Greenberg. Und die Themen in ihren Jugendjahren waren absolut identisch und die Autoren waren absolut identisch. Und dann, wenn er schreibt, Medium is a message und das und jenes und so, er beginnt, ohne Greenberg zu erwähnen, mit der kubistischen Malerei, mit der Idee von Flatness, ja, darüber werden wir sprechen und so weiter und so fort, und sagt dann in einer abrupten Wende, wenn man so sozusagen Fernseher anschaut, dann ist es das Gleiche. Das heißt, unser Begriff von Medium, so wie wir Fernsehen und so weiter und so fort verstehen, kommt aus der Analyse zunächst einmal von Mallarmé, Valéry, also von einer bestimmten Art moderner Poesie über englische Rezeption, dann amerikanische Rezeption bei Ezra Pound, dann kommt die Rezeption des Kubismus, und so weiter und so fort. Und dann erst kommt die Medientheorie, ja, wie sie initiiert wurde von Marshall McLuhan. Ja, das ist die Genealogie. Diese Genealogie ist einfach wichtig im Kopf zu behalten. Also die Avantgarde ist nichts anderes als eine Offenbarung und Thematisierung des Mediums, verstanden eben als materieller Bestand des Kunstwerks. Wie gesagt, glaubt Greenberg nicht daran, dass es so etwas ist wie eine Beschäftigung, das sagt er direkt, es ist keine lukrative oder vielversprechende Beschäftigung in unserer Welt, so eine Analyse vorzunehmen. Eher ist es eine unangenehme und zum Scheitern sozialen, politischen und ökonomischen Scheitern verurteilte Beschäftigung. Und dann erklärt er auch, warum. Er sagt nämlich, dass wir leben nicht in der Zeit, wo kleine Eliten, kleine gebildete Eliten, die sich gut im Medium Kunst auskennen, den Geschmack bestimmen und den Geist der Zeit bestimmen, sondern wir leben in einer Massengesellschaft und die Massengesellschaft ist eine solche, in der die Massen eben kein Interesse haben an das Mediale. Das heißt, sie haben das Interesse an das Sujet, Inhalt, an das, was ausgedrückt wird oder abgebildet wird, aber nicht auf das Medium selbst. Man muss schon eine gewisse Einstellung haben, um sich nicht für die Abbildung und nicht für die Expression, für den Ausdruck zu interessieren, sondern allein für das Medium. Das tun nur wenige Gebildeten. Und die Masse macht das nicht, sondern stattdessen, die macht Kitsch. Ja? Und Kitsch ist nichts anderes als Alexandrianismus, ganz, ganz traditioneller Alexandrianismus. Das heißt, eine Verwendung, eine systematische Verwendung der schon existierenden Verfahren zur Erzeugung bestimmter Effekte beim Publikum. Und dann kommen diese klassische Definition, ja, die wandert aus einem Text zu anderen, nämlich es gibt zweierlei, also Kitsch und Avantgarde sind beide Nachahmungen der klassischen Kunst, wobei Kitsch die Wirkungen nachahmt und die Avantgarde ahmt die Verfahren nach. Ja, das ist so klassische Definition des Unterschieds zwischen Kitsch und Avantgarde. Kitsch ist auch eine Nachahmung, Reproduktion und Verbreitung der schon etablierten, in der Tradition etablierten Kunstverfahren zur Erzielung des maximalen Effekts. Als Beispiel des Kitsches nimmt allerdings, und das zeigt sozusagen das Delirium der Zeit, in dem dieser Text geschrieben worden war, Repin. Sag nur Repin eben heute, weil er weiß nicht, wie der Vorname ist. Also Repin, der russische Künstler, von dem Greenberg schreibt, dass der Repin ein Vertreter des sozialistischen Realismus ist, dass er in Tretjakow-Galerie in Moskau ausgestellt ist, dass er meistens Schlachtenszenen malt, Sonnenuntergänge und Granatenexplosionen. Und dass die russischen Bauern dazu getrieben werden, Eliten ständig von Sowjetmacht getrieben werden, Eliten's Bilder zu bewundern und anzuschauen und das die ganze Zeit tun. Ja? Und dass der Repin eben die Verkörperung des Kitsches ist und dass es ja typisch für den Kitsch ist, dass man eigentlich der heutigen Kitsch, also Nachahmung der klassischen Kunst, diese Kunst selbst vorzieht und das tut eben die Sowjetunion unter Stalin. Das war sicherlich geschrieben im Sinne von Partisan Review, extrem antisemitisch war und die Forderung für jeden Text war, dass man ausführliche, viele Seiten gegen Stalin persönlich schreibt oder gegen die Sowjetunion oder etwas desgleichen. Allerdings, mir als jemand, der sich ein bisschen solche Sachen auskennt, fällt ja auf Folgendes. Also Ilja Repin, ja, ist ein Künstler des 19. Jahrhunderts. Er ist gestorben, bevor die Granaten überhaupt erfunden wurden. Keiner hat keine Schlachtenszene je gemeint, auch sonst sogar nicht. Ja. Man kennt ihn relativ gut. Ja. Interessanterweise war er ein glühender Antikommunist und ist zwar gleich fast gleich nach der Oktoberrevolution gestorben, aber er hat Kommunisten und Bolschewiken gehasst und seine Datsche, wo er gestorben ist, wurde von finnischen zaristischen Armee besetzt. Bei ihrem Versuch sozusagen Petersburg anzunehmen nach der Revolution. Und er war vielen sehr dankbar, dass sie ihn geschützt haben, sein letztes Jahr sozusagen dort. Und er hat sein ganzes Vermögen, seine ganze persönliche Sammlung der finnischen Staat aus Dankbarkeit vermachtet. Und man findet das tatsächlich in Helsinki. Also historisch gesehen hat Repin tatsächlich mit diesem Bild von Repin absolut nichts zu tun. Übrigens, wenn man schon weiter darüber sprechen will, in der Tretjakow-Galerie gab es überhaupt keinen stalinischen Realismus. Das war eine Galerie, die im 19. Jahrhundert von einem reichen russischen Unternehmen, der mit Tretjakow gesammelt worden war, aufgebaut worden war und in dieser Form auch dann verstaatlicht. Also man durfte da nur die Kunst sehen, die Tretjakow selbst gesammelt hat. Das ist nach wie vor der Fall. Es handelt sich um die Kunst des letzten Jahrhunderts. Vielleicht ein drittes Charakteristikum. Repin war ein Abtrünniger von der Akademie, hat versucht, so etwas wie eine bodenständige realistische Kunst im Sinne des 19. Jahrhunderts zu produzieren, also nicht weit entfernt von analogen Versuchen in Frankreich oder Deutschland, von Typ Courbet oder ich weiß nicht, Menzel. Na gut. Also abgesehen von all diesen Unzulänglichkeiten, die ganz gut illustrieren der Grad des Wissens über die russische Wirklichkeit, die für die glühenden Trotzkisten in Partisan Reviews typisch war. Die Argumentation ist ziemlich stichhaltig, nämlich auch irgendwie problematisch, aber im Endeffekt kann man auch das auch so sehen. Nämlich, abgesehen von diesen Unzulänglichkeiten, ist das Argument folgendes. Nicht nur, sagt Greenberg, und das ist seine Hauptaussage, die er dir hält, ja, an der er hält, nicht nur ist es so, dass in unserer Kultur, in der wir heute leben, die Massen den Geschmack diktieren, weil die Massen ökonomische Kraft haben und so weiter und so fort. sie sind alle sozusagen gebildet geworden, sie sind alle Konsumenten geworden und so weiter und so fort. Das ist alles klar. Aber das ist nicht der Punkt. Ja. Sondern der Punkt ist für ihn, dass unter den Bedingungen der Demokratie, westliche Prägung, die Eliten die Kunst verraten. Und sie müssen die Kunst verraten, weil sie müssen den Anschein erzeugen, dass der ästhetische Geschmack der Massen respektiert wird. Und zwar deswegen, weil die reale politische Herrschaft der Massen unter den Bedingungen des Kapitalismus nicht gewährleistet ist. Das heißt, die Massenkultur ist ein Versuch, die Kischkultur ist ein Versuch, die politische Entmündigung der Massen zu verschleiern, indem sie ästhetisch als Kulturtragende akzeptiert und offiziell proklamiert werden. Und er sagt, die Elite können auch nicht anders, denn Eliten sind verhasst. Und wenn sie sich bekennen zu einer anderen Kunst, als die Kunst, die der Massen lieb ist, werden diese Eliten vernichtet. Sie müssen sich also verbergen unter einem allgemeinen demokratischen Geschmack. Sie müssen sich zu diesem Geschmack bekennen, schlicht und einfach, um zu überleben. Sonst werden sie eliminiert. Das bedeutet, dass die Eliten des Westens praktizieren eine Art kulturelle Mimikrie aus Not und verraten ihren eigenen Geschmack. Stattdessen appropriieren sie den demokratischen Geschmack, um zu überleben. Und dann sagt er, ja gut, aber vielleicht wäre es anders in anderen Staaten, mit der Diktatur. Nehmen wir Russland, nehmen wir Deutschland. Beide Länder haben zunächst einmal versucht, eine progressive Kunst zu fördern. Zum Beispiel Goebbels hat versucht, Expressionismus zu fördern in Deutschland. Und der sowjetische Staat hat versucht, die Avantgarde zu fördern in der Sowjetunion. Das hat nicht funktioniert, sagt er, nicht weil die Führer sich anders überlegt haben, sondern weil die Massen es nicht erlaubt hätten, dass die Führer einen guten Geschmack haben. Die Führer mussten sich dem Geschmack der Massen beugen, um ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten. Das kann man, sagt er, am besten beweisen am Beispiel Italien, wo Mussolini dem allgemeinen Geschmack am entschiedensten und längsten widerstrebt hat und versucht hat, wirklich Rationalismus und Futurismus haben durchzusetzen, aber im Endeffekt musste sogar Mussolini kapitulieren und eine Wende zu imperialen, konventionellen, traditionellen Stil machen. Das heißt, sagt er, unter den Bedingungen der heutigen Kultur hat Avantgarde im Wesentlichen keine Chance. Weder der Kapitalismus ist für die Avantgarde gut, weil die Kapitalisten fürchten die Massen und sind von den Massen abhängig, aber auch ein Versuch, eine Diktatur zu errichten, der an sich gut ist, weil er sozusagen versucht ist, doch die Kultur zu retten, führt auch zu nichts, weil irgendwann, früher oder später, kapitulieren die Eliten erneut. Und ob es Stalin ist oder Hitler ist oder Mussolini, keiner kann helfen. Er hat gesagt, wir haben viel gehört über Gottfried Benn und andere Modernisten in Deutschland, die sich zum Nationalsozialismus bekannt haben. Sie wurden auch akzeptiert, aber schon seit Jahren hören wir nichts von ihnen. Ja? Und wahrscheinlich nicht zufällig, sie sind für die Massen nicht akzeptabel. Greenberg formuliert den Begriff der Avantgarde des Modernismus so, dass der Avantgarde-Modernismus ist eine Reaktion auf den Untergang der westlichen Kultur, ein Versuch durch eine besonders komplizierte, selbstkritische, arrogante, exquisite Weise eine Nachahmung zu produzieren. Aber diese exquisite Art der Nachahmung ist zu exquisit und zu elitär, um zu überleben. Das heißt, die Avantgarde ist gleichzeitig auch eine Beschleunigung. Es ist also sozusagen gleichzeitig ein Versuch, sozusagen die westliche Kultur zu retten und ein bisschen die Agonie der westlichen Kultur fortzusetzen. Aber auf der anderen Seite ist auch ein Symptom der Beschleunigung dieses Untergangs, weil gerade die Avantgarde macht den Verrat der Eliten an die Tradition der westlichen Kultur besonders deutlich. Dieser Text von 1939 war ein großer Erfolg für Greenberg. Zunächst einmal in der elitären Kreisen, nicht beim großen Publikum. Beim großen Publikum hat er eingeschlagen viel mehr Modernistic Painting, ja, von 1960. Das war sozusagen so etwas wie eine programmatische Schrift geworden nach dem Krieg. Er hat aber gleichzeitig 1940 einen anderen Text geschrieben zu einem neueren Laocoon, wo er Lessing als Ausgangspunkt, Laocoon von Lessing als Ausgangspunkt nimmt und die Frage stellt, was soll man tun, um auf formale Seite, um diese Reflexion des Mediums zu voranzutreiben. Und die Antwort ist gültig bis heute, ja, nicht wahr? In der amerikanischen avancierten Kunstkritik. Man hört viel von Reaktionen, Revolutionen, Protesten gegen Greenberg. Ist man in Amerika, ist man tatsächlich in der amerikanischen Akademie, muss man feststellen, dass Greenberg nach wie vor dort absolut dominiert. Und die Grundstrukturen der Greenbergschen Analyse wurden niemals entfernt in Frage gestellt. Und vor allem dieser Begriff des Medium Specificity, der nach wie vor absolut entscheidend ist. Das heißt, jede Analyse, sagt der neue Laocoon, muss damit beginnen, dass man sich die Frage stellt, was ist in einem Medium spezifisch und unverzichtbar? Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, was ist das, was für dieses Medium allein spezifisch ist, sodass es in anderen Medien nicht vorkommt. Ja, das ist diese Medium-Spezifizität. Na gut, wenn man jetzt unter dieser Perspektive die Malerei anschaut, dann zunächst einmal folgt er sozusagen zum neuen Laocoon, er sozusagen bezieht sich auf seine früheren Texte über Valéry und Mallarmé und sagt, man muss zunächst einmal feststellen, was das Wichtigste ist und das Spezifische ist bei Malerei, bei Dichtung und bei der Musik. Bei der Musik werden wir das noch einmal hören bei Adorno, übernimmt dieses Schema. Das ist sozusagen der Verzicht auf jede Emotion, auf sozusagen Ausdrucksfunktion der Musik. Bei der Malerei und Poesie, es ist Verzicht der Poesie auf alles Bildhafte. Das heißt, die Poesie muss so strukturiert werden, dass wenn man ein Gedicht liest, man keine Bilder sieht oder imaginieren kann. Das kann man aber nur machen, wenn man alle syntaktischen und logischen Zusammenhänge unter den Wörtern oder sogar einzelne Lauten auflöst, so dass man, wenn man ein Gedicht liest, liest sich nichts darunter vorstellen kann. Ja? Also wenn zum Beispiel noch viel früher, Frau Wittgenstein schreibt, dass jeder Satz ist ein Bild, ja, und jedes Bild ist ein Satz. Das heißt, wenn ich einen Satz ausspreche, der so gebaut ist, dass alle syntaktische, semantische und logische Strukturen der Sprache intakt bleiben, entsteht immer ein Bild. Im Endeffekt wird immer ein Bild beschrieben. Zum Beispiel, wenn ich sage, dieser Tisch steht auf dem Boden oder was auch immer, es ist ein Bild, ja, es ist ein richtiger Satz. Also, damit sowas nicht passiert, müssen alle diese Regeln gebrochen, alle Verbindungen aufgelöst werden und am besten muss überhaupt keine Worte aufkommen, sondern nur Lautkombinationen. Wie tatsächlich bei Schwitters zum Beispiel der Fall war, aber auch schon bei Malami der Fall war. Wo in seinen späteren Gedichten ja war, nicht nur syntaktische Strukturen, sondern auch Wörter sich vollständig auflösen. So, das heißt, spezifisch für Dichtung ist eine gewisse Lautprogression von bestimmten Lauten, die, wenn ich die höre, ja, ich werde in verschiedene Zustände versetzt, weil diese Lauten in meinem Unbewussten bestimmte Reaktionen hervorrufen, aber solche Reaktionen, die dermaßen quasi physikalisch sind und dermaßen quasi körperlich sind, dass ich auf der Ebene der bewussten Reaktion überhaupt keine bestimmten Bilder mit diesen unmittelbaren Reaktionen verbinden kann. Ja? So dass in diesem Sinne der ganze sozusagen Bildsphäre der Sprache sich völlig auflöst. Auf der Ebene der Malerei ist das Spezifische, ist eben die Absage an alles Literarische. Ja, das heißt, man muss versuchen, so zu malen, dass man über das Bild nichts sagen kann. Das heißt, dass man keinen Satz formulieren kann in Bezug darauf, was auf dem Bild zu sehen ist. Na gut, Pollock ist sicherlich ist ganz klar, warum Pollock der Lieblingskünstler war von Grinberg, weil man dort sozusagen unmittelbare Verführung, ja, irgendetwas zu sagen über das Bild, entsteht dadurch, dass man Form und Background unterscheidet. So wie ich sage, der Tisch steht auf dem Boden, ich kann das nur sagen, weil ich sehe, dass ein Gegenstand sich abhebt von Hintergrund. Wenn aber Identität zwischen Hintergrund und Form vollständig ist, wie bei Pollock, dann kann ich mit keinem Satz das beschreiben, was auf dem Bild dargestellt wird. Und diese Unmöglichkeit der Beschreibung ist das Zeichen dafür, dass das Bild die Perfektion erreicht hat. Die Perfektion in dem Sinne, dass das Bild allein das Spezifische für das Mediumbild manifestiert und sonst gar nicht. Nun, dieses Spezifische in der modernistischen Malerei, also dem nächsten Text von 1960, beschreibt eben Greenberg als Flatness, was hier übersetzt Flächigkeit. Flächigkeit. Ja, gut. Flächigkeit. Und diese Flatness ist genau das Spezifische bei der Malerei, weil alles andere ist nicht flach. Ja, sagt er. Zum Beispiel, wenn ich im Theater bin und auf die Szene schaue, da habe ich auch so einen Rahmen, ja, nicht wahr? Wie bei der Malerei. Aber was ich sehe, ist nicht flach. Es gibt auch bemalte Skulpturen. Sie sind auch nicht flach. Ja? Aber man kann auch nicht sagen, dass zum Beispiel Farbe oder spezifische Formen typisch sind für die Malerei. Man kann alles Mögliche bemalen und alle möglichen Formen können auch dreidimensional dargestellt werden. Das Einzige, was spezifisch ist für die Flachware, ja, man sagt auch nicht wahr über Malerei im Jargon des Kunsthandels Flachware, ja. Das Typische für die Flachware ist eben, dass die Flachware flach ist. Ja. Und ich denke, dass es ist genau sozusagen auf der Ebene des gesunden Menschenverstands traditioneller Ausdruck. Das ist genau das, was das Spezifische im Medium oder am Medium Malerei ist. Und dieser Neulaukon, ja, wird reformuliert, jetzt nicht in Termini, obwohl es im Grunde der gleiche Gedanke ist, nicht in Termini der Auseinandersetzung zwischen Literarizität eines Bildes und Bildhaftigkeit eines Bildes, sondern in Termini des Verhältnisses zwischen Realität und Illusion. Flatness wird jetzt sozusagen präsentiert, nicht nur als medium-spezifisch, das heißt nicht nur als Manifestation einer spezifischen ästhetischen Qualität des Bildes, die man sonst nicht findet, sondern viel allgemeiner als Manifestation der Wahrheit als solche. Warum? Weil das klassische Bild ist nichts anderes als etwas Flaches, das aber sich selbst dadurch verbirgt, dass dieses Flache Illusion der Dreidimensionalität produziert. Das bedeutet, dass das Bild als klassisches Bild ist strukturell unwahr, illusionistisch. Die Wahrheit des Bildes erreicht man allein dadurch, dass man diese Illusion bekämpft, nicht indem man sie herstellt, sondern indem man sie bekämpft, indem man sie so bekämpft, dass man die Flatness, das heißt den Flachcharakter des Bildes, zunehmend thematisiert. Und dann erzählt Günther die Geschichte, wie diese Reflexion des Bildes beginnt, mit Manet, also noch früher, aber bloß mit Manet, dann mit Cézanne, dann mit Kubisten und so weiter und so weiter. Und dann werden die Bilder flacher und flacher und flacher. Und die werden ganz flach bei Pollock und Ed Reinhardt, ja, sonstige Leute von der Art. Das heißt, die Geschichte der Malerei ist die Geschichte der Selbstreflexion und die Suche nach der eigenen Wahrheit. Und diese Suche nach der eigenen Wahrheit lässt die Fläche, auf der diese Malerei als Gegenstand, ja, als materieller Gegenstand entsteht, lässt unverdeckt, unverborgen erscheinen. Ja, diese Unverborgenheit des Blattens ist genau das, was die große Kunst für ausmacht. In letzter Zeit seines Lebens hat er angefangen, sich auseinanderzusetzen mit Pop Art und Postmoderne. Es gibt zwar hier auch ein paar Texte darüber, Moderne und Postmoderne. Zunächst einmal sagt er, dass keiner, der über die Postmoderne schreibt, kann eigentlich etwas Sinnvolles darüber sagen. Es handelt sich nur um Propaganda und Verkündung der neuen Epoche, aber niemand kann erklären, worin diese neue Epoche eigentlich besteht. Und dann sagt er, leider muss ich dann selber tun, ja, weil es einfach keine plausible Definition hier gefunden hat. Und er definiert die Postmoderne als sichtbar geworden, sichtbar verkündeter Verrat an der Kunst, ja, von dem wir schon wussten, dass dieser Verrat früher tatsächlich begangen war, noch in den 20er, 30er Jahren von den Eliten, dass jetzt die Eliten sich explizit bekennen, nicht zur Nachahmung Nummer 1, sondern zur Nachahmung Nummer 2. Das heißt, nicht zu selbstkritischem, reflektierten, mediatisierten Alexandrianismus der Avantgarde, sondern kruden, direkten Alexandrianismus der Massenkultur und sozusagen durch den theoretischen Diskurs, hochgestochenen theoretischen Diskurs, potenziellen theoretischen Diskurs, versuchen dieser Wende, den Verrat zu verschleiern und sozusagen ihr Bekenntnis zum demokratischen Geschmack theoretisch zu legitimieren. Im Grunde aber, sagt er, zu Recht übrigens, wenn man analysiert die Postmoderne im Sinne dessen, wie die Bilder einfach funktionieren, also abgesehen von der Theorie, dann merkt man sofort, es handelt sich überhaupt um keine neue Erscheinung, sondern um eine andere Moderne, also nicht modernistische Moderne, die immer stattgefunden hat im Dadaismus, Surrealismus und andere Richtungen, die alle parallel liefen zu Avantgarde, zu Modernismus, als die definiert worden waren von Grindel. In der Tat, wenn man frühere Texte liest von Rosalind Krauss und vielen anderen, merkt man sofort, dass alle Beispiele aus dem französischen Dadaismus oder frühen Phasen des Surrealismus kommen, viel mehr als aus der postmodernen Kunst. Und das wird als eine postmoderne sozusagen Reflexion der Kunstgeschichte apostrophiert und beschrieben. Allerdings, wie Grindel eigentlich zu Recht sagt, waren diese Künstler immer geschätzt und akzeptiert. Es ist nicht so, dass sie irgendwann unterdrückt worden waren oder nicht geschätzt. Sie wurden immer gut ausgestellt, sie wurden in besten Sammlungen präsentiert, sie wurden immer respektiert, sie wurden gar nicht missachtet. Ja? Es ist nur so, dass sie eben diese ab Anfang der 30er Jahre oder Ende der 20er Jahre, sie repräsentieren die erste konservative, reaktionäre, reaktionäre Reaktion, sagen wir so, auf die erste Welle der Avantgarde der 10er und 20er Jahre. Also kommt zunächst einmal die Avantgarde und dann kommt die erste sozusagen massive Reakademisierung der Kunst in den 20er und 30er Jahren, überall in Europa, nicht nur in Russland und Deutschland, sondern auch Frankreich und Amerika und alle anderen Länder, von England ganz zu schweigen. Und im Grunde Postmoderne, was Postmoderne genannt wird, ist noch eine Welle. Es ist noch eine Welle, die noch einmal kommt. Nach der Welle der radikalen Avantgarde der 50er, 60er Jahre kommt noch eine Welle der Reaktion, wie in später 20er, 30er Jahren. Also es passiert in Wellen. Ja. Und es passiert in Wellen insofern, dass man einen modernistischen Aufbruch macht und dann werden die Eliten erschrocken, dass sie zu weit sich entfernt haben von Popgeschmack und von den Massen. Sie sehen ihre Position kulturell bedroht, sie sehen sich isoliert, sie fürchten die Revolution, sie fürchten und dann werden sie massenkulturell und bekennen sich theoretisch und ideologisch zu Alexandrianismus II, ja, statt Alexandrianismus II. Die Sache ist nur, ob wir tatsächlich sagen können, es ist sozusagen, das muss die, glaube ich, 9. Welle sein, ja, ich meine, ist es nicht die definitive Welle? Ja. Also eine solche Welle der Reaktion, die dem Alexandrianismus I, also Nachahmung des Verfahrens und des Mediums, das Ende setzt. Ja. So dass die avantgardistische Welle nicht mehr möglich wird. Ja. Und da sagt er, Eben halt, ich bin kein Prophet, ich weiß es nicht und keiner weiß es. Ja? Vielleicht ja, vielleicht nein. Ja? Vielleicht ist es tatsächlich der letzte Welle. Vielleicht kommt es noch einmal in Avantgarde in einer oder anderen Form zum Vorschein. Er muss nur sozusagen feststellen, dass dieses Phänomen, das als postmodern bezeichnet wird, für die Moderne ein typisches Phänomen ist, gar nicht neu. Und der Anspruch, definitiv zu sein, ist ein ideologischer Anspruch. Ja, also wenn eine Richtung oder eine Welle oder eine Position kommt ja und sagt, jetzt komme ich endgültig her, dann kann man sagen, vielleicht ja, vielleicht nein. Ja. Dass sie gekommen ist, ist klar. Aber ob sie in Gützing angekommen ist, das wird uns die Geschichte zeigen. Also auf diesen Melodie, mit diesem Note endet eigentlich sein Werk. Es gibt interessante Analysen von Andy Warhol, Jasper Jones und anderen, die in seinen Seminaren nachzulesen sind. Er hat vor seinem Tod ein Jahr ein Seminar gehalten. Nach einer langen Unterbrechung von 20 Jahren. Und es gibt da viele Reaktionen auf die Fragen der Studenten, wo einfach aktuelle, damals aktuelle, also bis Ende 18 Jahre, aktuelle Richtungen kommentiert, sehr oft sehr scharfsinnig kommentiert. Das kann man inzwischen nachlesen. Das ist alles, was ich zunächst einmal sagen wollte und dann machen wir eine Unterbrechung, Diskussion. Wir machen Unterbrechung bis 16:45.